freudenbotschaft.net.
Die große Babylon und ihr Bräutigam. Warum das irdische Jerusalem die große Babylon der Offenbarung ist. Die irdische Stadt Jerusalem und ihr Gegenbild, das neue Jerusalem. Babylon-Jerusalem bleibt nicht für ewig bestehen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das gegenwärtige Jerusalem und das zukünftige Jerusalem der neuen Weltzeit nicht dieselben Städte sind. Laut Chris White ist das beste Argument gegen die Annahme, die Hure Babylon sei das irdische Jerusalem, der Umstand, dass die große Stadt laut Offenbarung 18,21 nicht mehr gefunden werden wird. Jerusalem habe hingegen eine ewige Verheißung und könne schon allein deshalb nicht das Babylon der Offenbarung sein. In diesem Vers steht es aber so nicht geschrieben, so der Autor. Offenbarung 18,21 in der Davar-Übersetzung. Und es weg enthob ein Engel einen starken Stein wie einen großen Stein und warf ihn in das Meer, indem er sagte: Also wird in Hastigkeit dahin geworfen werden Babylon, die große Stadt, und nicht, ja nicht, wird in ihr noch etwas gefunden. Im Codex Sinaiticus, dem ältesten, vergleichsweise vollständigeren, besterhaltenen und deshalb maßgeblichen Manuskript des Neuen Testaments, heißt es, dass in Babylon nicht noch etwas gefunden werden wird, nämlich die Personen und Dinge, die in Offenbarung 18, 22 und 23 aufgelistet werden. Hier steht nicht geschrieben, dass man Babylon selbst nicht mehr finden wird. Davon abgesehen lässt sich das von Chris White angeführte Gegenargument der Kritiker biblisch leicht entkräften, wenn man die Unterschiede zwischen der gegenwärtig als Jerusalem bezeichneten Stadt und dem Jerusalem des nächsten Äons herausarbeitet und zeigt, dass es hier um zwei grundverschiedene Körperschaften geht, sodass von einem ewigen Bestand der jetzigen Stadt nicht die Rede sein kann. Zudem wird der Begriffsinhalt von ewig falsch als eine endlos andauernde Zeit gedeutet. Siehe hierzu die Erklärung im Abschnitt: Der Begriff ewig im Sinne von unendlich ist unbiblisch, im Artikel: Die Allversöhnung ist eine biblische Wahrheit. Eine örtliche und zeitliche Einordnung der Tempelvision Hesekiels. Auch wenn Chris White das vom Propheten Hesekiel in Hesekiel 40 bis 48 beschriebene Jerusalem und das Millennium leider in die jetzige Schöpfung und ihren Äon verortet, so verdeutlicht er viele Unterschiede dieser Stadt zum Jerusalem, wie wir es heute kennen, korrekt. Die auf eine neue, nicht nur erneuerte Erde, hinabsteigende Himmelsstadt befindet sich nicht am selben Ort wie das Jerusalem unserer Welt. Allein ihr Tempel ist 9-mal größer als die gesamte gegenwärtige Stadt. Laut Hesekiel befindet er sich außerhalb der Stadtmauern, denn im neuen Jerusalem wird es gemäß Offenbarung 21,22 kein Bauwerk geben, das als ein Heiligtum dient. Offenbarung 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Jenseits der Stadtgrenze gibt es Sünde und Todeswesen. Deshalb existiert dort auch der von Hesekiel erwähnte Tempeldienst, denn für die begangenen Verfehlungen müssen Opfer erbracht werden. Hierzu bedarf es einer irdischen Weihestätte. Es ist sehr wichtig, den Gegensatz zwischen Außen und Innen der neuen Stadt Jerusalem zu begreifen, denn dann muss das von Hesekiel geschilderte zukünftige Jerusalem nicht künstlich vom Jerusalem des kommenden Äons unterschieden werden, wie dies Chris White in Mystery Babylon leider versucht. Denn diese beiden Jerusalems sind ein und derselbe Ort, nur dass der von Hesekiel beschriebene Tempel außerhalb der neuen Stadt liegen wird. Hesekiels Jerusalem wird nicht vor Beginn des neuen Äons, also in der jetzigen Welt, erstehen. Es ist die aus einem neuen Himmel auf eine neue Erde hinabkommende neue Stadt Jerusalem. Chris Whites Argument, dass Jerusalem in Hesekiel 40 bis 48 sei, im Gegensatz zum himmlischen Jerusalem, irdisch und es müsse deshalb eine andere Stadt sein, der Autor kennt insgesamt drei verschiedene Jerusalems, ist ebenfalls unrichtig, denn das von oben stammende Jerusalem steigt auf die neue Erde hinab. Es wird also, obwohl es seinen himmlischen Charakter beibehält, ebenfalls zu einer irdischen Stadt. Das neue Jerusalem der Offenbarung ist also mit der Stadt identisch, die der Prophet in seiner Vision sah. Innerhalb seiner Mauern werden aber das Lamm und der in ihm wohnenden Heilige Geist der wesenhafte Tempel Gottes sein. Viele Exegeten spekulieren, wo sich Hesekiels Tempel befinden wird: in Bethlehem, Shiloh oder Sichem. Diese Annahmen sind aber alle falsch, denn, wie bereits mehrfach betont, steigt das neue Jerusalem aus einem neuen Himmel auf eine neue Erde herab. Sichem kommt laut Johannes 4, Vers 20-21 als der Ort des irdischen Tempels Gottes sowieso nicht in Frage. Johannes 4, Vers 20 und 21 in der Davar-Übersetzung. Unsere Väter krochen in dem diesem Berggebiet anbetend hin, und ihr sagt, dass in Jerusalema es ist, wo es bindend ist, anbetend hinzukriechen. Da sagt zu ihr der Jesus: Treue mir, Weib, die Stunde kommt, alsdann werdet ihr weder in dem diesem Berggebiet noch in Jerusalema dem Vater anbetend hinkriechen. Der zukünftige Tempel Gottes lässt sich in der jetzigen Schöpfung nirgends lokalisieren, weil er außerhalb einer völlig neuen Stadt Jerusalem auf einer gänzlich anderen Erde stehen wird. Der wesenhafte Tempel ist Jesus Christus in Person. Das Tempelbauwerk im Buch Hesekiel kann, wenn überhaupt, nur symbolisch auf das Lamm Gottes bezogen werden. Das Jerusalem des Millenniums steht auf einem hohen Plateau. Aus der West- und Ostseite der neuen Stadt entspringen zwei Flüsse. Sie ist ein perfektes Quadrat und hat 12 Tore, 3 an jeder Seite ihrer Stadtmauern. Dieser Ort unterscheidet sich vom heutigen Jerusalem erheblich. Seine gesamte Topographie ist anders. Der Tempelberg und der Ölberg sind im Millennium unvergleichlich höher als jetzt. Die neue Stadt hat einen anderen Namen, den das jetzige Jerusalem nicht besitzt. Er lautet: Yahweh ist dort. Yahweh Shammah. Hesekiel 38, Vers 35. Ringsherum 18.000 Ellen. Und der Name der Stadt heißt von nun an: Hier ist der Herr. Die gegenwärtige Stadt kann diesen Namen nicht tragen, denn der Wohnort Jesu ist das himmlische Jerusalem, also das sich oben befindende dort Jahwes, ein Bereich, der in Johannes 1, 38 und 39 angedeutet wird. Jesus wohnt nicht im jetzigen Jerusalem und wird es auch zukünftig nicht tun. Johannes 14, Vers 2 und 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Anders als im historischen Jerusalem der jetzigen Weltzeit wird nicht Juden der Zugang zum wesenhaften Heiligtum der zukünftigen Brautstadt Gottes nicht durch eine Mauer verwehrt werden. Denn laut Offenbarung 21, 24 bis 26 dürfen sie die Perlentore des neuen Jerusalem ungehindert passieren. Im Allerheiligsten des außerhalb der zukünftigen Stadt liegenden Tempels befindet sich kein trennender Vorhang. Und dennoch, auch wenn es nicht dieselbe Stadt wie das gegenwärtige Jerusalem ist, so schreibt Chris White, hat Gott kein Problem damit, das neue Jerusalem Jerusalem zu nennen. Die himmlische Brautstadt ist das Jerusalem des Millenniums, auch wenn die in ihrem innersten Wesen Babylon seiende Stadt ebenfalls Jerusalem genannt wird. Das jetzige Jerusalem wird vor Beginn des Millenniums beseitigt werden. Wie Daniel 2, 34, 35 und 45 und 2. Petrus 3, 10 und 12 zeigen, ist die Zerstörung des gegenwärtigen Jerusalem unvermeidbar. Denn bevor das neue Reich Gottes kommen kann und das neue Jerusalem aus dem neuen Himmel auf die neue Erde herabsteigt, müssen die jetzige Erde und der gegenwärtige Himmel komplett weg sein. Siehe hierzu den Punkt 30, die Beseitigung der jetzigen Schöpfung im Kapitel 17j, die Zeit vor und nach dem Millennium des vorliegenden Artikels. 2. Petrus 3, die Verse 10 und 12. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel im Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Offenbarung 1, 3 und 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Die Beseitigung der jetzigen Schöpfung und damit auch zwingend logisch des gegenwärtigen Jerusalem erfolgt also vor Beginn des Millenniums des neuen Äons und nicht erst nach einem 1000-Jahr-Reich in unserer erneuerten Welt, wie dies viele Bibelausleger behaupten. Sie steht im zeitlichen Kontext der Ausgießung der siebten Schale, die dem sechsten Siegel entspricht. Das Zelt Gottes wird erst bei den Menschen sein, nachdem die alte Welt gemäß 2. Petrus 3, Vers 10 bis 13 komplett im Feuer entfernt worden ist und nicht zuvor. Hesekiels Tempelvision in Hesekiel 40 bis 48 kann sich gar nicht auf die jetzige Welt und das gegenwärtige Jerusalem beziehen. Es ist gewiss und wahrhaftig, dass Gott alles wirklich neu macht. Er renoviert die jetzige Welt nicht. Neu sein bedeutet nicht nur erneuern. Die endzeitliche Kontinuität Jerusalems trotz des Gerichts. In Jesaja 54, die Verse 4 bis 7, geht es um die zukünftige Stadt Jerusalem. Der Prophet blickt hier auch auf das alte Jerusalem zurück. Die neue Stadt wird in der Gegenwartsform beschrieben. Beide Körperschaften werden erwähnt, jedoch merkwürdigerweise als eine einzige Stadt und Braut vorgestellt. Jesaja 54, 4 bis 7. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen, und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Folgendes wird hier ausgesagt. A, Vers 4, handelt von der Schmach der Jugend der irdischen Stadt im alten Bund Gottes mit Israel. B, die Witwenschaft Jerusalems weist auf die Kreuzigung Jesu hin. Bereits in Klagelieder 1,1 wird die Stadt als eine Witwe bezeichnet. Siehe hierzu das Kapitel 17p, Babylons Leugnung ihrer Witwenschaft. C. In den Versen 5 und 6 erschallt ein neuer Ruf Gottes. Die Stadt wird neu angenommen. Laut Jesaja 54,7 sammelt Gott Jerusalem, was auf der Grundlage des auf Golgatha geschlossenen neuen Bundes geschieht. Weil Gottes Heilsgeschichte allein mit der himmlischen Braut fortgesetzt werden wird, die irdische Stadt und ihre Kinder jedoch unter der Knechtschaft des Gesetzes verbleiben, stellt sich die Frage, wieso das irdische und das neue Jerusalem in Jesaja 54 als ein und dieselbe Braut beschrieben werden. Mit anderen Worten, da Gott das alte, hurerische Jerusalem im Feuergericht beseitigt und das neue Jerusalem vom Himmel auf eine völlig neue Erde herabsteigt, also ein klarer Bruch im Geschehensablauf vorliegt, muss geklärt werden, wieso in Jesaja 54, 4 bis 7 dennoch eine Kontinuität der Brautstadt vorliegt. Ein ähnliches Problem besteht beim Übergang von Sacharja 14, 5 bis 7 zu Sacharja 14, 8 und die folgenden Verse. Das in Offenbarung 16, 19 beschriebene abschließende Gericht an der Babylon-Stadt erfolgt im zeitlichen Kontext des Untergangs der Babylon-Welt am Ende unserer Zeit, sodass das jetzige Jerusalem als eine Örtlichkeit keinen bleibenden Bestand haben kann. Es ist ausgeschlossen, dass diese Stadt in der neuen Welt neben der neuen Brautstadt Jerusalem fortbestehen wird. Um die hier aufgeworfene Frage nach der dennoch vorhandenen Kontinuität Jerusalems beantworten zu können, muss man verstehen, dass Gott das Neue erschafft, indem er es zuerst in das Alte hineingibt, es also gewissermaßen zu einem Teil davon macht. Bevor der Herr das Alte schließlich beseitigt, ruft er das Neue aus diesem Bereich heraus, sodass es, obwohl es sich vom Alten trennt, dennoch dessen Fortsetzung darstellt. Gleichwohl bleibt es der von Gott zuvor erwählte Teil, der von Anfang an dazu bestimmt war, das Neue zu werden. Dies hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber in 2. Korinther 5,17 finden wir ein konkretes Beispiel für ein solches Handeln. Durch Gottes Gnade sind wir bereits jetzt eine neue Schöpfung. Solange wir jedoch noch das alte Fleisch an uns tragen, es also noch nicht abgelegt haben bzw. es nicht verwandelt wurde, kann man unser längst vorhandenes, neues Christuswesen nur erahnen. Weil es noch im Alten drin steckt, ist es für andere und uns selbst nicht im Vollmaß erfahrbar. Das Neue wird noch nicht oder nur in einem geringen Maße gesehen. Auf Jerusalem bezogen bedeutet diese Vorgehensweise Gottes, dass die aus dem alten Jerusalem stammenden 144.000, die Frau des Lammes flieht gemäß Offenbarung 12,1,14 und Folgeverse aus dieser Stadt, den wesenhaften Kern der neuen Stadt bilden. Hier erklärt sich die Kontinuität der Erwählung Jerusalems als eine einzige Braut in Jesaja 54, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Römer 11,29. In den 144.000, einer erwählten Teilmenge Jerusalems, bleibt seine Braut weiterhin seine Braut. Gleichwohl wird die irdische Hure nicht als Ganzes in die neue Himmelsstadt verwandelt werden, sondern Gott ersetzt sie durch seine Braut. Diese Beseitigung der Hurenstadt Babylon Jerusalem wird in Offenbarung 2, Vers 20, 22 und 23 darin dargestellt, dass die sich selbst Prophetie nennende Isabel Thyatiras, in das Gericht Gottes kommt. Hier geschieht keine Verwandlung der Hure in die Braut, sondern die gänzliche Entfernung der Sünderin und ihrer Kinder. Diese Ersetzung der pseudoprophetischen Hure durch die geheiligte Braut Gottes hat rechtlich bereits stattgefunden. Denn gemäß Galaterbrief Kapitel 4, die Verse 24 bis 26 existieren die beiden Städte und ihre Kinder als zwei einander völlig ausschließende Bündnisse. Das neue Jerusalem ist bereits jetzt im Himmel vorhanden. Nur sind nicht alle Leibesglieder dieser Stadt oben, sondern sie befinden sich zum Teil noch auf der Erde. Die beiden Jerusalems können nicht ein und derselbe Ort sein. Das oft missverstandene Eingreifen Gottes in Harmageddon, Josaphat, wird als ein Gegenargument angeführt, Gott werde seine dann gerettete Stadt nicht dem Götzendienst überlassen, der in Jesaja 2, die Verse 6 bis 22 für das endzeitliche Israel angekündigt wird. Der Irrtum liegt meines Erachtens darin, dass die falsche Stadt als die Braut des Lammes angesehen wird, nicht das untere, sondern das vom Himmel herabsteigende obere Jerusalem ist die erwählte Stadt Gottes. Wie 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 13 zeigt, wird die irdische Stadt letztlich in einem globalen Weltenbrand beseitigt werden. Wer darauf beharrt, dass das jetzige Jerusalem als eine Örtlichkeit ewig fortbesteht, verkennt die klaren prophetischen Aussagen der Bibel und stellt sich gegen den guten Willen Gottes. Der Fortbestand der Erwählung des gegenwärtigen Jerusalems betrifft nur einen kleinen Teil der Stadt, der von dort herauskommt, um der bräutlichen Himmelstadt anzugehören. Der Konflikt der beiden Jerusalems im Bild Hagars und Saras. Um die Gegensätzlichkeit der jetzigen Jerusalem und der zukünftigen Brautstadt besser verstehen zu können, ist es wichtig, Galater 4, die Verse 21 bis 31, genau zu betrachten. Hierbei sollte klar werden, dass das neue, heilige Jerusalem nicht nur eine ganz andere Stadt als Babylon-Jerusalem ist, sondern das komplette Gegenteil der irdischen Hure darstellt. Galater 4, 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Hagar und Sinai sind Anspielungen darauf, dass das jetzige Jerusalem Ägypten ist. Aus Offenbarung 11,8 geht hervor, dass Babylon Jerusalem nicht nur in Ägypten, sondern auch in Sodom dargestellt wird. Ricardo von der Lage merkt an, das Wort Anspielung ist hier etwas zu schwach. Immerhin ist Hagar der Berg Sinai, welcher eng verknüpft, zusammenelementet mit der nunmehrigen Jerusalem ist. Galater 4, 26 bis 29, Vers 28 in der Schlachter 2000. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. die Kinder der Versklavten und andere Menschen versklavenden irdischen Hager Jerusalem verfolgen die Kinder der in Sara dargestellten Himmelsstadt. Mit anderen Worten, der aus dem Sinai-Gesetz stammende irdische Ismael bedrängt den himmlischen Isaak, weil letzterer die Gnadenverheißungen Gottes besitzt. Hagar Babylon Jerusalem ist die Gegnerin der himmlischen Sara-Brautstadt. Mehr noch, sie ist eine Anstattlegende, das heißt, sie tauscht das Wahre des Wesenhaften durch ein Anstatt der Fälschung aus. Siehe hierzu das dementsprechende Tun ihres Bräutigams in 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Als eine sich als Stadt Gottes darstellende Anti-Braut widersetzt sich die Hure der tatsächlichen Braut Gottes. Sie ist deren Widersacherin. In ihren Kindern, also in den Leibesgliedern der beiden Körperschaften, führen Hagar Jerusalem und Sara Jerusalem den Konflikt fort. Babylon Ägyptens Ismael-Söhne töten die in Isaak dargestellten Heiligen und Propheten Jesu. Die Feindschaft zwischen dem jetzigen irdischen Babylon Jerusalem und der zukünftigen himmlischen Brautstadt besteht sogar noch nach Ende des Millenniums weiter, denn die reinkarnierten Angehörigen der Hure werden sich laut Offenbarung 20,9 gegen die geliebte Braut Gottes aufmachen. Gesetzliche Babylon-Juden werden gegen das neue Jerusalem vorgehen. Siehe hierzu den Kontext von Sacharja 14,14. In diesem Vers geht es nicht um das gegenwärtige irdische Jerusalem. Galater 4, die Verse 30 und 31. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Als Erwählte Gottes sind die Gläubigen Kinder der neuen Himmelsstadt. Sie richten sich nicht auf das gegenwärtige irdische Jerusalem aus. Abrahams irdischer Same und die himmlischen Kinder Sara Jerusalems. Die beiden Frauen symbolisieren zwei verschiedene Bündnisse. Hagar ist eine Allegorie des alten Bundes, der am Berg Sinai geschlossen wurde. Er wird durch das irdische Jerusalem verkörpert. Gemäß Galater 4, die Verse 24 und 25, befindet sich das jetzige Jerusalem mit seinen Kindern in Sklaverei, was Jesus in Johannes 8, 31 bis 36 bestätigt. Johannes 8, 31 bis 36, Vers 35 in der Schlachter 2000. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Zwar bescheinigte Jesus den Juden in Johannes 8, 37, dass sie Abrahams Same, also dessen Nachkommenschaft waren, wie Johannes 8, 39 und 40 zeigt, der Herr bestätigte ihnen aber nicht, dass Abraham ihr Vater war. Dies scheint sich zu widersprechen, denn der Begriff Vater wird biblisch auch ganz allgemein im Sinne von Vorfahre gebraucht. Aus Johannes 8, 31 und 44 geht jedoch hervor, dass die Christusgläubigen Juden, aber falschen Nachfolger Jesu, weder Kinder Abrahams noch Kinder Gottes waren, sondern Söhne des Teufels. Denn sie wurden vom Licht der Fälschung geblendet und liebten das wahre Wort Jesu nicht. Offenbar muss biblisch sorgsam zwischen der Zugehörigkeit zu einer Nachkommenschaft und einer Kindschaft unterschieden werden. Nicht jeder Nachfahre Abrahams ist auch dessen Sohn. da es im Kontext von Johannes 8, 35 und 36 um die Kindschaft Abraham gegenüber geht, müssen diese Verse auf Ismael und Isaak bezogen werden. Obwohl Ismael ein Nachkomme, Same, Abrahams war, durfte er nicht ewig in dessen Haus bleiben, sondern musste es verlassen. Der Sohn aber, gemeint ist Isaak, bleibt hingegen ewig im Haus seines Vaters. Dieses allegorische Beispiel aus dem Alten Testament zeigt anschaulich, was Jesus meinte, als er den Juden zwar zugestand, Same Abrahams zu sein, ihnen aber absprach, dessen Söhne, also Kinder Abrahams zu sein. Hier spielte Jesus auf Isaak an, der einen äonischen Bund erhalten hatte und als einziger Sohn Abrahams gezählt wurde, denn nachdem der verheißene Same Isaak geboren worden war und Abraham seine Zweitfrau Hagar und ihren Sohn Ismael auf Geheiß von Sarah vertrieben hatte, galt Ismael fortan nicht mehr als ein Sohn Abrahams. Letzteres geht aus 1. Mose 22,2 hervor, denn Isaak wird hier als Abrahams einziger Sohn bezeichnet. Ismael ist demnach ein Same Abrahams, aber nicht dessen Sohn. Die in ihm dargestellten Juden sind keine Kinder des himmlischen Zara Jerusalem. Sie gehören der irdischen, großen Hure Babylon und deren Bräutigam, dem falschen und fälschenden Messias an, denn sie verwerfen die Wahrheit des wahren Christus.